Zum Thema des Abends, Herr, öffne uns die Augen, lese ich uns das Gebet des Apostels Paulus aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 19. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde.
Wir wollen miteinander beten. Lieber Herr, wir danken dir für diesen Abend, für diesen Gottesdienst, den wir miteinander feiern dürfen. Wir danken dir für das Losungswort, das uns durch diesen Tag gewiesen hat, dass wir die Türen, die Tore weit machen sollen, dass wir mit dir und mit deiner Ankunft rechnen sollen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du jetzt heute Abend durch dein Wort in unsere Herzen einziehst. Herr, wir wollen ganz ehrlich sein, manche unserer Herzenstüren mag etwas schief im Scharnier hängen, manche mag sich kaum noch bewegen. Und an mancher Stelle müssen wir dich sogar bitten, Herr, mach du selbst doch auch in unserem Herzen die Tür auf, weil es verrostet ist, weil es verbogen ist, weil so viel da drin steckt, weil es klemmt, Herr. Und da wollen wir uns heute Abend unter dein Wort stellen. Und ich bitte, Herr, rede du zu uns. So viel, was uns bewegt, wenn wir die Nachrichten schauen, so viel, was uns bewegt, wenn wir in die Welt hinaussehen, so viel, wo deine Gemeinde leidet, in all diesen Ländern, in den muslimischen Ländern, kommunistischen Ländern, in Indien, an so vielen Stellen, Herr. Da wollen wir dich bitten um deine Gnade, um deine Hilfe, um dein Durchtragen. Aber wir staunen auch über den Mut unserer Geschwister. Wir staunen über die Zuversicht, die sie haben, über ihr Vertrauen in dich. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass in diesen Tagen auch etwas überspringen möge auf uns, dass wir in unserem Glauben herausgefordert, gestärkt, ermutigt werden. Wir danken dir, Herr, für diesen Abend, so vieles, was uns bewegt, so vieles, was wir auch persönlich mitgebracht haben. Wir wollen beten in der Stille füreinander und miteinander. Du, Herr, bist der Gott, der mich sieht. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben diesen Gottesdienst unter ein Thema gestellt und damit auch die Predigt. Herr, öffne uns die Augen. Sind die meisten von uns jetzt sehende Menschen, nicht blind? Und wir müssen jetzt nicht morgen zum Optiker oder zum Augenarzt, dass wir irgendeine Sehschwäche behoben bekämen. Sondern das, was dieses Thema meint, ist nicht das optische Wahrnehmen, sondern die Bibel, das wisst ihr alle, kennt andere Augen als die, mit denen wir uns gegenseitig wahrnehmen. Die Bibel kennt diese geistlichen Augen. Marius hat eben gelesen von den erleuchteten Herzen, Augen des Herzens. Im 2. Korinther heißt es einmal im 4. Kapitel halt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Es wird immer wieder in der Bibel thematisiert, dass wir als diejenigen, die zu Jesus, die zu Gott gehören, auf andere Dinge schauen. Und diesen Blick, dieses Wahrnehmen, dazu braucht es den Heiligen Geist. Ein Mensch, der die nicht hat, der nicht wiedergeboren ist, der nimmt eben nicht diese unsichtbaren, ewigen und wichtigen Dinge wahr. Und diese Augen müssen einem von Gott geöffnet werden. Und wir wollen uns auch heute Abend nochmal neu Augen öffnen lassen. Das ist ja so, man wird im Glauben manchmal schläfrig. Man ist zwar wiedergeboren, man weiß um die dogmatischen Richtigkeiten so vieler Aussagen, aber ist dann selber so ein bisschen eingeschlafen in der Nachfolge, auch in dem Wahrnehmen. Und das ist wichtig, dass Gott uns immer wieder mal so ein bisschen rüttelt, weckt und die Augen öffnet für das, was die tatsächliche Realität dessen ist, wo wir leben. Und das soll geschehen mit einer Bibelstelle, mit einem Text. Ich habe uns einige Verse mitgebracht, 15 Verse aus dem Alten Testament, wo auch jemandem die Augen geöffnet werden. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wir befinden uns etwa im 8. Jahrhundert vor Christus. Und da gibt es das Nordreich noch. Israel liegt im Konflikt mit dem Staat Aram, also da, wo heute Syrien ist. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es einen großen Propheten, Elisa. Und der Aramäerkönig, der trachtet den Israeliten nach dem Leben, nach der Existenz. Und da steigt dieser Predigttext ein. Wir wollen hören auf 2. Könige 6, wo jemandem in besonderer Weise die Augen geöffnet werden. Und wir wollen dann eben davon uns die Augen öffnen lassen. Ich lese 2. Könige 6, die Verse 8 bis 23. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach: Wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorbeiziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm vom Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unseren es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten: Nicht doch, mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel. Auch, was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Er sprach: So geht hin, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen: Siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach: Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, und sie sahen, und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach: Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen die streifenden Rotten der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen Verse aus dem 2. Königebuch, die du uns heute Abend schenkst als Predigtext, damit wir sie betrachten können und an ihnen die Augen geöffnet bekommen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns noch einmal neu den Blick schärfst auf das, was wichtig ist in unserer Nachfolge. Und dass das geschieht, dass du uns heute in dieser Predigt die Augen öffnest, dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst, Dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Herr, öffne uns die Augen. Und wir wollen uns für 5 Punkte noch einmal die Augen öffnen lassen, die in diesem Predigttext benannt sind, um die es hier geht. Erstens wollen wir uns die Augen öffnen lassen für die Angriffe gegen das Volk Gottes. Zweitens für die gefährlichen Orte für Gotteskinder. Drittens für die Allwissenheit Gottes. Viertens für die weltliche Realität gegenüber der Wirklichkeit Gottes. Und fünftens für die Behandlung der Feinde der Gotteskinder. Herr, öffne uns die Augen. Der erste Punkt, die Angriffe gegen das Volk Gottes. Das sollen wir heute Abend noch einmal neu wahrnehmen und dann einmal genau hingucken, gerade bei diesen Tagen der HMK, wo es ja auch um verfolgte Gemeinde geht, dass das etwas ist, was immer dazugehört, wenn man zum Volk Gottes dazugehört, nämlich die Verfolge, die Angriffe. Hier ist es der König von Aram. Er führt Krieg mit Israel und er berät sich mit seinen Obersten und hat gesagt, komm, wir wollen einen Hinterhalt legen, wir wollen den König haben, wir wollen sie treffen, wir wollen sie überfallen, wir wollen Beute an ihnen machen. Wir stehen gegen Israel. Und das ist nicht nur im 8. Jahrhundert vor Christus so gewesen, dass das Volk Gottes angegriffen wurde. Das ist schon viel, viel früher so gewesen. Schon als es losgeht mit Abraham, als er ins gelobte Land kommt, mit den Philistern. Zunächst ist es soweit in Ordnung, aber dann fangen die an, die Brunnen, die sie gegraben haben, zuzuschütten. Das wird immer schlimmer mit den Philistern. Und irgendwann werden sie zu den Erzfeinden Israels. David muss mit ihnen kämpfen, die Richter müssen sich mit ihnen auseinandersetzen. Die trachten Israel, dem Volk Gottes, nach dem Leben. Als das Volk Gottes dann in Ägypten gewesen ist, auch da geht es zu einem Moment ganz gut, aber über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte werden sie unterdrückt und werden zu Sklaven, werden bekämpft von den Ägyptern, dass sie ihnen nach dem Leben trachten. Später die Amalekiter, die Erbfeinde Israels, die es ganz besonders schlimm mit ihnen gemeint haben, immer wieder im Alten Bund lesen wir von den Babyloniern, von den Assyrern, die gegen Israel gestanden haben. Es hat keine Epoche gegeben, wo Israel jetzt wirklich nur Frieden gehabt hätte, sondern immer waren die Feinde des Volkes Gottes da und haben das Volk Gottes immer angegriffen. Und nicht nur im Alten Bund, auch im Neuen Bund ist das nicht anders. Als der lebendige Gott auf diese Welt kommt, in Jesus Christus, da bekommt das nicht applaudiert, sondern greift man ihn an, gerade und besonders vom religiösen Establishment. Übrigens, das sind häufig die schlimmsten Angriffe, die das Volk Gottes erleben muss, nämlich derer, die ganz oben stehen in der religiösen Hierarchie. Ist der Hohepriester, der sein Gewand zerreißt vor Jesus Christus und ihn der Gotteslästerung anklagt und ihn letztlich zum Tode übergibt. Später Herodes, der die Gemeinde angreift, kaum hat sie sich gegründet, dann geht es los. Der erste Märtyrer, von dem wir wissen, Stephanus, der gesteinigt wird, und dann geht das weiter. Von den 12 Aposteln, aus dem Zwölferkreis, wissen wir von 11, dass sie das Martyrium erlitten haben. Sie sind da nicht altersschwach irgendwo im Altersheim dahingesiecht, sondern sind um des Wortes Gottes, wegen ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes, angegriffen und getötet worden. Der Einzige, von dem wir es nicht wissen, ist der Evangelist Johannes, was er tatsächlich erlebt hat. Wir wissen, dass er im hohen Alter zumindest ins Exil musste, in die Verbannung nach Patmos. Paulus selber erlebt die Angriffe. Wenn man das liest, wie es ihm ergangen ist, er, der erst, bevor er zum Glauben gekommen ist, wo die Augen ihm verblendet waren, Verfolger der Gemeinde Jesu Christi war, einer, der das Volk Gottes angegriffen hat, obwohl er dachte, er gehört dazu als Pharisäer, der Menschen getötet hat, weil sie zu Jesus gehören, zum Abschwören von Jesus Christus gebracht hat, etwas ganz Furchtbares, was er getan hat, der aber, als er sich dann bekehren durfte durch die Gnade Gottes, selber zu jemandem wird, der das Volk Gottes angreift. Das ist immer wieder gewesen, dass das Volk Gottes angegriffen wird. Und nicht nur im Alten Bund, im Alten Testament, im Neuen Testament, auch die Kirchengeschichte. Die Kirchengeschichte in 20 Jahrhunderten, die wir sie jetzt geschrieben haben und die Gott geschrieben hat, weil sie immer eine Geschichte des Angriffs auf das Volk Gottes. Die, die wirklich klar und treu zum Evangelium gestanden haben, sind immer angegriffen worden. Das war nie anders und das wird nie anders sein. Deshalb, weil Jesus uns das so verheißen hat. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, heißt es in Matthäus 10. Johannes 15, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt euch, hätte das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich aus der Welt euch erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Die Welt hasst uns. Und das dürfen wir erleben, wenn wir auf die Kirchengeschichte gucken, mit all den Dingen, die da passiert sind im römischen Staat, die dezische, die diokletianische, die valerianische Verfolgung. Auch als später dann vermeintlich in Mitteleuropa das Christentum Staatsreligion war, die Waldenser, wer nicht alles verfolgt worden ist in der Reformation, wie viel Blut ist nicht geflossen, häufig von denen, die führende Position in den Kirchen inne hatten, die verfolgt haben, die wirklich zu Jesus Christus gehört haben. Wenn wir gucken auf die deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre, wenn wir schauen auf das, was gewesen ist im Nationalsozialismus, wie viele bibeltreue Christen sind nicht ins KZ gegangen, sind umgebracht worden? Was es nicht alles an Verfolgung gegeben hat im Kirchenkampf, ein Wahnsinn. Was war nicht in der DDR alles, wo man da versucht hat, halt vom Kommunismus aus den lebendigen Glauben zu zerstören halt. Immer wieder hat es diese Angriffe auf das Volk Gottes gegeben halt. Und wenn man sich fragt, Antisemitismus Israels als Volk Gottes, da forschen ja die Historiker und sagen, wie kann das denn passieren, dass ein Volk so überall, über all die Jahrhunderte gehasst und verfolgt wird? Nun, weil das Volk Gottes eben angegriffen wird. Immer. Das wird nie anders sein. Warum? Weil der Widersacher da ist. Es gibt einen Teufel, der wird zwar hier in dem Predigtext nicht benannt, aber das ist der Hintergrund. Das ist das, was wir sehen müssen. Dass es einen Teufel gibt, der gegen das Reich Gottes steht, der gegen die steht, die zum lebendigen Herrn gehören und sie immer angreift, immer. Und das ist so ein Problem, was wir haben. Es geht ja darum, Herr, öffne uns die Augen, dass wir das häufig so aus dem Blick verlieren. Wir kämpfen dann so mit den alltäglichen Problemen in der Gemeinde oder in unserer Nachfolge und denken, das sind alles nur irdische Schwierigkeiten. Und verlieren den Blick darauf, dass das die Realität des geistlichen Kampfes ist, in dem wir stehen. Hier geht es um ganz andere Mächte. Da geht es nicht darum, dass man sich an dem einen oder anderen in der Gemeinde eselt, weil er ein bisschen andere theologische Erkenntnisse oder sonst irgendwas hat. Sondern bei solchen Streitigkeiten geht es immer wieder darum, dass der Widersacher versucht, Angriffe zu setzen, wo er immer wieder versucht, die Herde Jesu Christi zu spalten, Schafe wegzubringen. Die Bibel warnt uns, der Widersacher geht rum wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er zerreißen kann. Das wissen wir alle, da sage ich euch nichts Neues mit. Aber wir schlafen in dieser Wahrheit häufig ein und können häufig dann nicht zusammenbringen, warum wir die Probleme haben, die wir haben. Weil wir nämlich zur Gemeinde Jesu gehören und dann auf einmal Verfolgung und Angriffe erleben. Und da möchte ich uns heute Abend in diesem ersten Punkt so ein bisschen nochmal die Augen schärfen. Wenn du klarer Nachfolger Jesu Christi bist, dann wirst du vom Widersacher angegriffen werden. Da geht es um andere Dinge als mit dem, was du hier wahrnehmen kannst. Das, was Elisa hier seinem Knecht dann sagt und sagt, Herr, öffne du ihm. Auf einmal sieht er, was ist denn hier los? Hier ist ja geistliche Kriegsführung. Hier sind ja die Engel. Ich wünschte, ich könnte die Vollmacht Elisas haben und sagen, Herr, öffne ihnen die Augen, damit ihr sehen könntet, was hier um diesen Saal, um die Lahö gerade jetzt los ist. Das sind jetzt nicht die Minustemperaturen, die wir draußen vielleicht haben. Hier sind geistliche Kämpfe von euch und ich wäre nicht hier lebend angekommen, wenn der Herr nicht seine Engel geschickt hätte. Und da gibt es einen Widersacher, der mit seinen Dämonen uns angreifen will. Das gehört mit dazu. Gott sei Dank haben wir momentan noch sehr starke Schutzmechanismen hier in Deutschland. Aber weltweit ist das nicht so. Darum sind wir auch als HMK unterwegs. Auch die Augen zu öffnen für das Leid, was der Widersacher weltweit anrichtet, an Brüdern und Schwestern, die zu Jesus gehören und die nur deshalb verfolgt werden, weil sie eben zu ihm gehören halt. Das ist eine Realität. Das, was hier Elisa mit dem König von Aram erleben muss, das ist keine Ausnahmegeschichte, sondern ist das, was weltweit tagtäglich passiert und auch in unserem Leben passiert, wenn wir nur in der Nachfolge ganz klar sind. Ich sage immer, das kann jeder ausprobieren. Die Wahrheit dieses Punktes, dass man angegriffen wird, wenn man zum Volk Gottes gehört, wenn man es denn wirklich ernst meint. Ich sage immer, ihr könnt am nächsten Geburtstag von der Tante Uschi beim 90. Geburtstag mal hingehen und nicht nur das Geschenk mitbringen, sondern sagt er einfach, ich versuche jetzt mal bei meiner Familie wieder zu evangelisieren. Ganz klar von Jesus zu sprechen, nicht vom letzten Urlaub oder wie das neue Auto gekauft wird oder Inflation, sondern mal klar vom Heiland zu sprechen. Klar da zu zeigen, wo gehöre ich hin und wem folge ich nach. Dann kann es zwar passieren, dass ihr zum 91. Nicht eingeladen werdet bei der Tante Uschi, aber ihr werdet die Wahrheit dieser Worte sehen. Aber seid dessen euch bewusst, wenn ihr zu Jesus gehört, gehören die Angriffe mit dazu. Deshalb lehrt uns auch Jesus ja auch beten im Vater unser, bewahre uns vor dem Bösen. Das müssen wir immer wieder am Schirm haben, dass wir gefährdet sind. Wir brauchen uns keine Gedanken letztlich zu machen, wenn wir bei Jesus sind, das Happy End kommt, dann will ich gleich noch drüber sprechen. Aber wir sollen aufpassen, und das lehrt uns die Schrift immer wieder, will uns die Augen dafür öffnen, dass das Volk Gottes immer wieder angegriffen werden und auch wir, wenn wir dazugehören, wir werden Angriffe erleben. Und das auch vielleicht noch, die sind sehr unterschiedlich. Die sind nicht immer nur wie hier militärisch. Die sind nicht nur aggressiv wie bei dem, was Brüder und Schwestern in Indien, in Nigeria, in Nordkorea erleben müssen, wo dann wirklich die Polizei kommt und wegsperrt. Die Dinge sind manchmal ganz subtil mit Verfolgung, mit Angriffen. Und manchmal geht es auch in die eigene Familie hinein. Und dann können wir es gar nicht zuordnen. Bitte vergesst nie, bei allen Problemen und Schwierigkeiten, die ihr habt als Kinder Gottes, da steckt immer einer dahinter, der Widersacher, der das Schlechte für uns will. Das ist das Erste, wofür wir uns noch einmal den Blick schärfen lassen wollen, für die Angriffe auf das Volk Gottes. Ein Zweites, die gefährlichen Orte für Gottes Kinder. Auch dafür wollen wir uns die Augen öffnen lassen. Es gibt Orte, die sind nicht gut für Gottes Kinder. Hier heißt es im Vers 9, aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. Nicht nur hier, in 2. Könige 6 ist so, wir finden das immer wieder in der Bibel, dass Gott den Seinen Warnungen gibt, dass er sagt, an den Ort nicht, weil die Orte jetzt als solches irgendwie verstrahlt, verseucht oder geistlich verunreinigt werden, sondern weil da Menschen sind, die einem nach dem Leben trachten, die Schlechtes für die Kinder Gottes wollen, die eben vom Widersacher verführt sind. Die gefährlichen Orte für die Gotteskinder. Also denken wir nur an den Psalm 1. Da geht das Buch der Psalme los. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist eine Warnung. So geht das ganze Buch los, ganz, ganz intensiv. Passt bloß auf, dass ihr euch nicht mit denen zusammentut, den lebendigen Gott in Jesus Christus nicht kennen, dass er nicht mit ihnen wandelt, dass er nicht mit ihnen ihre Wege geht, sondern dass er eben bleibt am Gesetz des Herrn und dass er mit ihm geht. Es gibt Orte, die sind nicht gut für uns, dass wir drin sind, so sagt es die Bibel. Wir erleben das Sodom und Gomorra. Das war so ein Ort, der war nicht gut für die Gotteskinder. Wissen, wie dann Abraham verhandelt. Und da sind nicht viele Gotteskinder gewesen. Aber die, die drin waren, die holt der lebendige Gott raus. Weil der Ort war nicht gut für Lot und für seine Frau. Aber da wären nicht nur Lot und seine Frau, auch die beiden Töchter. Und dann sollen die Schwiegersöhne, die sollen auch mitkommen. Die scheinen auch in Ordnung gewesen zu sein. Und er sagt Abraham das über die Engel halt, ihr sollt mitkommen. Und dann heißt es das, aber es war ihnen lächerlich. Ach, so schlimm wird es schon nicht werden. Das hält auch mein Glauben, meine Nachfolge aus. Und dann müssen sie erleben, was es bedeutet, an diesem Ort zu bleiben, der nicht gut war für Gottes Kinder. Wir gehen jetzt ja auf Weihnachten zu, also Advent, nächsten Sonntag, Vorbereitung auf Weihnachten halt. Und da ist es auch so, da sind die Weisen aus dem Morgenland. Und dann kriegen sie auch, nachdem sie in Bethlehem waren, Order vom lebendigen Gott. Weil Herodes hat ja gesagt, soll mal wiederkommen. Wenn ihr ihn gefunden habt, den König, nicht, dann kommt zurück. Aber Gott sagt, das ist nicht gut. Geht nicht dahin zurück. Das ist kein guter Ort für euch, die ihr zu mir gehört. Oder bei Josef, als das Kind da ist, wird ihm gesagt, du kannst nicht hier in Israel bleiben. Du musst nach Ägypten. Du musst gehen, weil dieser Ort ist nicht gut. Er ist gefährlich für Gottes Kinder. Selbst für den Sohn Gottes ist ein gefährlicher Ort. Und Josef muss gehen. Das ist das, was uns diese Geschichte noch einmal vor Augen stellt. Es gibt Orte, die sind nicht gut, dass Gottes Kinder da sind. Und auch nicht nur die Bibel bezeugt es so. Nein, auch wenn wir wiederum in die Kirchengeschichte gucken, es hat immer wieder Orte gegeben, wo es nicht gut gewesen ist, dass Gottes Kinder waren. Es war nicht gut im letzten Jahrhundert, dass die Kirche sich dahin gesetzt hat, wo die Nationalsozialisten waren, in die NSDAP eingetreten ist und die deutschen Christen gegründet haben. Mit all dem Wahnsinn, mit all dem Irrsinn, der daraus gekommen ist, mit all der Vernichtung, mit all dem Schlimmen, was über unser Volk gekommen ist, das war nicht gut. Und Gott hat warnen lassen damals, Barmer Theologische Erklärung 1934, auch ein prophetisches Wort, was damals gesprochen worden ist von Brüdern und von Schwestern. Das war nicht gut. Es ist nicht gut, wenn die Kirche irgendwo anders hingeht als zum Wort Gottes, um da Stärkung und Orientierung zu kommen. So haben die das damals gesagt bei der Barmer Theologischen Erklärung. Da geht ein ganz schlauer Neutestamentler hin aus Marburg, Rudolf Bultmann, und geht nicht mehr in die Bibel, sondern geht in die Philosophie. Da geht er nach Freiburg zu Martin Heidegger, auch ein Nationalsozialist. Und dann holt er sich das, was er braucht, vermeintlich für sein Entmologisierungsprogramm. Da holt er sich die Existenzialphilosophie von Heidegger halt. Und das wird dann zu etwas, nicht? Wo man eben die Bibel jetzt verstehen muss und wie man Kirche leiten muss. Und dann ist diese unsägliche Theologie Bultmanns in die Kirche eingedrungen in den 50er, 60er Jahren. Und seine Schüler haben es auch schlimmer getrieben als er. Haben die Bibel entmythologisiert und Gott rausgeschmissen, aufgelöst. Da ist nur noch die Liebe. Und wir sehen heute, wie die Theologie kaputt gegangen ist und wie die Kirchen den Bach runtergehen. Weil man sich eben mit den Spöttern zusammengesetzt hat, nicht mit denen, die Jesus Christus kannten, sondern weil man an die Orte gegangen ist, wo nicht die Wege der Bibel gegangen sind. Es gibt Orte, die sind nicht gut für die Kinder Gottes, die da sind. Und das sind nicht nur die Orte, wo man tatsächlich überfallen und geschlagen wird. Das sind häufig auch die Orte, wo eben die falsche Lehre gebracht wird, die einen dann letztlich verseucht und die einen runterbringt. Luther hat einmal gesagt, mir ist alles darum zu tun, um die Lehre zu lehren. Wo die recht ist, da ist alles in Ordnung. Aber wo die eben nicht in Ordnung ist, da geht alles den Bach runter. Es gibt Orte, wo wir nicht zu sein haben. Da prüft euch auch immer wieder in den Gemeinden, wo ihr seid. Dass ihr immer wieder an einem Ort seid, wo das Wort Gottes genauso gepredigt wird, wie es in der Heiligen Schrift steht. Jota für Jota, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch. Und dass nichts weggenommen oder dazu getan wird. Und wenn ihr feststellt, das ist hier nicht mehr so, dann geht weg. Lasst euch nicht verseuchen mit falscher Lehre, das ist das Schlimmste, was passieren kann letztlich. Es gibt Orte, wo wir nicht sein müssen und sein dürfen als Kinder Gottes. Und das möchte ich euch nochmal auch sagen, nicht nur, ich sag mal, im Großen, in der Politik oder in der Kirchenausrichtung, auch für dich persönlich. Es gibt Orte, die nicht gut sind, dass du da bist. Es gibt Männer, die haben Probleme mit ihrer Sexualität, mit all dem, was Internetpornografie macht. Das ist ein Ort, der nicht gut ist für deine geistliche Gesundheit. Und da warnt dich Gott, sagt dir immer wieder, hat es dir immer wieder schon gesagt, pass da auf, geh da nicht hin. Glaub nicht, dass du damit tricksen könntest mit dem Widersacher. Tu es nicht. Und wenn du eine klare Weisung von Gott hast, wo der dir klar gesagt hat, da ist ein Ort, wo du nicht zu sein hast, da folge seinem Befehl. Wie hier der König von Israel, du sagst, da lasse ich dann die Finger von, da gehe ich nicht hin. Mach es dem Widersacher nicht so einfach, dass du in die Hinterhalte hineintrittst, die er dir gestellt hat. Die gefährlichen Orte für die Gotteskinder. Ein drittes, die Allwissenheit Gottes. Was ganz Spannendes hier, der Aramäerkönig hat geschnallt, hier ist Verrat im Spiel. Irgendetwas kann hier nicht stimmen halt. Ne? Wir legen hier die besten Hinterhalte, militärstrategisch alles gut durchdacht halt, aber der kommt einfach nicht, der läuft vorbei, haut alles nicht hin, Verrat. Nicht? Und dann denkt da einer von seinen Leuten, hat ihn da irgendwie hinters Licht geführt und paktiert mit dem König von Israel. Aber er bekommt die Aufklärung, nein, so ist es nicht. Da ist ein Prophet, das ist ganz spannend halt, ein Prophet, und der weiß alles von dir. Selbst das, so heißt es hier, was eben du in deinem Schlafzimmer, auf deinem Lager erzählst, davon weiß dieser Prophet. Ja, und das wird zwar nicht expresses Verbes gesagt, aber das ist klar, dass der Hintergrund, wo soll das denn von her wissen? Der Elisa, der hat jetzt nicht irgendwelche modernen Abhöreinrichtungen, wie es unsere Geheimdienste heute haben. Nun, da war ein anderer, der wusste, was eben mit diesem König von Aram los war, nämlich der lebendige Gott. Und der wusste alles, all seine Gedanken. Und er möchte uns auch nochmal den Blick für schärfen, dass wir wissen, Gott kennt all unsere Gedanken. Der kennt ja unser ganzes Leben. Gott wusste schon bei Grundlegung der Welt, wann wir geboren werden, wann du geboren worden bist. Der weiß übrigens auch den Tag, wann du sterben wirst. Der weiß auch morgen um jedes Haar, das von deinem Haupt fallen wird. So steht es in der Bibel im Neuen Testament. Werden etwa so 100 bis 200 Haare sein, die du verlierst. Bei Manfred sind ein bisschen weniger als bei mir. Aber um jedes der Haare, die wir verlieren, weiß der lebendige Gott, wo sie hinfallen, wann sie aus sich auslösen von unserem Kopf. Das weiß er alles. Er ist allwissend. Psalm 139 heißt es, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Wie schwer sind für mich, Gott, diese deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Da möchte ich nochmal den Blick drauf lenken und euch die Augen öffnen, dass ihr wisst, Gott weiß alles. Weiß alles, was war, und weiß um alles, was kommen wird. Und das ist ja was ganz Fantastisches. Dass wir nicht in eine ungewisse Zukunft laufen, die irgendwie noch auszuhandeln ist, sondern der lebendige Gott weiß schon alles. Und er, der mich lieb hat, der dich lieb hat, hält uns mit diesem Leben in seiner Hand. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Er ist der allwissende Gott. Er weiß um alles. Fragen mich Leute immer wieder, die nicht im Glauben sind, ja, wo willst du das her wissen? Kannst du das beweisen? Ja, kann ich beweisen, sage ich dann. Das ist so eine Sache, die kann ich im Glauben beweisen. Ich sage, können wir nehmen, können wir hier in die Bibel. Die Bibel sagt das, ich kann dir beweisen, dass die Bibel die Allwissenheit Gottes spiegelt. Ich sage, in 1. Mose 6 gibt es eine Stelle, da wird gesagt, das menschliche Leben wird auf 120 Jahre begrenzt. Das ist ein Text, der ist 3200 Jahre alt. Vor 3200 Jahren ist einer auf die Idee gekommen, zu sagen, wenn es menschlich wäre, Bibel, 120 Jahre, wo damals die Leute so 30, 40, 50 Jahre alt wurden. Aber der lebendige Gott weiß das alles. Und heute wissen wir es auch. Also 80, 90, okay, aber wenn es ganz, ganz hoch kommt, da können so einige über 100 und vielleicht manche werden auch über 110, es war ganz, ganz wenige heute, aber bei 120 ist Schluss. Oder in der Bibel steht von der Kontinentalverschiebung, 1. Chronik 1. Heißt es, das war zu der Zeit, als die Kontinente noch zusammenhingen. Hä? Wie soll ja vor 3000 Jahren einer gewusst haben, dass es eine Kontinentaldrift gegeben hat? Das ist erst 1912 in Marburg entdeckt worden halt. Das war ein großes Ereignis, halt eine große wissenschaftliche Erkenntnis. Aber Gott wusste es schon vorher, weil er natürlich die Welt gemacht hat. Gott hat 600 vor Christus schon gesagt, mein Volk wird in alle Winde zerstreut werden. Und es wird der Tag kommen, da werde ich sie sammeln von allen Kontinenten, aus allen Ländern, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten und Westen. Sie werden zurückkommen ins Eretz Israel, ins Land Israel. Und Israel wird wieder Bestand haben. 2500 Jahren war davon nichts zu sehen. Und einmalig in der Weltgeschichte passiert das. Und wie kann sich das ein Mensch ausdenken? Niemand. Aber der allwissende Gott weiß es. Ich könnte jetzt weitermachen, erzählen, was in der Bibel alles steht von der Allwissenheit Gottes, die man beweisen kann. Dass Jesus Christus sagt, Bethsaida, Chorazin, Kapernaum, die werden untergehen. Alle drei Städte sind untergegangen, 700, 800 Jahre später. Wusste damals keiner, das waren blühende Kleinstädte, die damals gewesen sind. Existieren alle nicht mehr, weil der lebendige Gott sie verflucht hat. Oder denken wir jetzt an die Adventszeit. Wie viele Vorhersagen im Alten Testament gemacht werden über das, was kommen würde, dass eben der Messias auf einem Esel einreitet, dass der lebendige Gott eben um 30 Silberlinge verraten wird, dass er am Kreuz sterben wird. All diese Dinge, Allwissenheit und Vorherwissen Gottes. Warum habe ich das so ausgedehnt, um das euch nochmal deutlich vor Augen zu stellen? Nun, das hat eine Menge auch mit deinem Leben zu tun, wenn es einen allwissenden Gott gibt. Und wenn der allwissende Gott um das wusste, was der König von Aram auf seinem Bett gedacht hat und das dem Elisa sagen konnte, dann weiß er auch um all das, was wir auf unserem Bett denken und überlegen. Jeden schmutzigen Gedanken, weiß auch um alle unsere Sündhaftigkeiten, all das, was vielleicht unsere Ehefrau nicht mal weiß, was in der Gemeinde niemand mitkriegt, aber er weiß alles. Und er wusste es sogar schon, bevor wir es gedacht haben. Jesaja 65 heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Das gilt nicht nur für unsere Gebetserhörung, sondern es gilt auch für das, was an Sündhaftigkeit läuft. Wenn wir so anfangen, so die kleinen Hinterhalte in unserem Leben zu planen, dann möchte ich dir nochmal die Augen schärfen. Keine Angst machen, aber klar machen, einer ist da, der weiß es. Und wenn du die Hinterhalte geplant hast, wenn du irgendwelche schlechten, schmutzigen, sündigen Gedanken gehabt hast, mach eins, geh damit zum Heiland, bring's Jesus Christus. Der weiß es sowieso schon, der weiß es seit Gründung der Welt. Aber der möchte, dass du kommst zu ihm und dass du alles ihm sagst, dass du immer wieder reinen Tisch machst. Adventszeit ist ja eine Bußzeit. Ich mache immer wieder Mut, nicht nur die Plätzchen zu backen, die Stollen einzukaufen und die Geschenke zu besorgen, sondern wirklich in sich nochmal zu schlagen. Einfach sich Zeit zu nehmen, all das zu bekennen, dem lebendigen Gott zu bringen, der sowieso schon alles weiß. Er ist allwissend. Das ist auf der einen Seite ein Trost. Da kann meinem Leben gar nichts passieren. Das ist das eine Wunderbare. Aber es ist eben auch ein Anspruch an mein Leben. Der sowieso schon in meine Bilanz reingeguckt hat, dem kann ich die Bücher wirklich offenlegen. Und dazu möchte ich euch an diesem Punkt nochmal Mut machen, gerade eben vor diesem Hintergrund, dass wir eben einen allwissenden Gott haben. Ein viertes, die weltliche Realität gegenüber der Wirklichkeit Gottes, auch darüber möchte ich uns und dafür noch einmal die Augen schärfen. Also der Knecht kommt da raus, es wird immer wieder angenommen, es sei der Gehasi, der ein Kapitel zuvor benannt ist, halt, weil er auch mit Knabe benannt wird. Da gibt es ein paar Übereinstimmungen, es wird nicht genau gesagt, aber es spielt letztlich keine Rolle. Jedenfalls dieser Knecht steht morgens auf in dieser Stadt, wo sie übernachtet haben, will vermutlich das Frühstück fertig machen, geht raus und dann sieht er das Dilemma in Dothan. Er sieht, die Stadt ist umzingelt und der Bibeltext sagt, es ist eine große Heeresmacht. Da ist kein Entkommen mehr. Und er weiß sofort, ey, es geht um meinen Chef, um Elisa und es geht um mich. Ich bin mitgegangen, mitgehangen, ich gehöre ja mit zu ihm. Jetzt werden wir verhaftet werden halt. Und dann kommt Elisa und er hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Der Knecht hat nur diesen irdischen Blick. Der sieht nur die weltliche Realität. Aber der Knecht ist eben nicht der Prophet, der ist nicht der Mann Gottes. Und der Mann Gottes, der schaut in die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Und dann betet er und spricht, Herr, öffne du ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist das, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Wir sind in einer angefochtenen, schlimmen und dahingegebenen Welt, so sagt es der Römerbrief. Aber in dieser Realität dieser Welt gibt es die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Und die ist stärker und größer. Und das ist nicht nur hier in der Geschichte, das ist auch so ein Tenor, der sich durch die ganze Schrift durchzieht. Schon am Beginn der Bibel, das ist die Verheißung an Abraham, wo er mit 100 Jahren ist und seine Frau ist 90. Sarah wird ein Kind bekommen. Das geht nicht. Wird ausführlich erzählt, wie erst Abraham sagte, also, da kann irgendwas nicht stimmen. Nicht mit dieser Frau, alles vorbei, es geht ihr nicht mehr nach der Weise der Frauen, so heißt es dann. Und als dann, Kapitel später, Genesis 18 halt, diese Zusage im Hain von Mamre nochmal passiert, wo die drei Männer kommen halt, da lacht Sarah, als sie es hört, nicht? Sie weiß genau, es funktioniert nicht mehr. Und das ist die weltliche Realität. Und dann sprechen diese drei Männer, das ist ja Gott, der da kommt. Sollte Gott was unmöglich sein? Das ist die Wirklichkeit Gottes. Die ist größer als jegliche weltliche Realität. Das erlebt dann später Israel am Schilfmeer. Das ist auch alles vorbei. Jetzt sind sie rausgekommen. Nach der 10. Plage hat der Pharao sie endlich gehen lassen. Aber als sie dann so ein paar Kilometer weit sind, da besinnt er sich, sagt, ich will sie doch zurückhaben. Und da verfolgt er sie. Und dann kommen sie ans Schilfmeer. Und vorne das Wasser. Und keiner war beim DLRG. Keiner kann schwimmen. Wir müssen alle ertrinken. Und hinten ist die Heeresmacht des Pharao. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Entweder erschlagen werden oder zurück in Sklaverei oder ersaufen. Das war's. Weltlich. Aber es gibt nur eine geistliche Realität. Und der lebendige Gott macht einen Weg durch das Wasser, dass das Wasser links und rechts stehen bleibt und die gehen trockenen Fußes durch und das Heer der Ägypter muss ertrinken. Das ist die Realität des lebendigen Gottes. 1. Samuel 17, Realität, Wirklichkeit dieser Welt. Da steht Goliath, der Superkrieger, 2,60 Meter Hühne. Und er hat eine eiserne Speerspitze, ein Superstar, ein Krieger, unbesiegbar. Ganz Israel macht sich in die Hosen. Und dann kommt David, der kleine Hirtenjunge. Und der hat eben nicht nur den Blick auf die weltliche Realität, sondern der sagt, der lebendige Gott, der mir gegen Löwen und Bären geholfen hat, der wird mich auch verteidigen gegen diesen Philister. Aber ich werde es nicht zulassen, dass er den lebendigen Gott weiter lästert. Und dann kommt es zur Konfrontation der weltlichen Realität und der Wirklichkeit Gottes. Und eigentlich hat David keine Chance. Eigentlich. Aber weil der lebendige Gott auf seiner Seite ist, hat er alle Chancen. Das ist wieder diese Konfrontation. Weltliche Realität, Wirklichkeit Gottes. Lukas 5, der Fischfang bei dem Petrus. Ganze Nacht nichts gefangen. Jetzt wird's Tag, da gehen die Fische im See Genezareth ganz nach unten. Da sind die bei 40, 50 Meter. Kannst du nichts mehr fangen. Am See Genezareth musst du nachts rausfahren. Aber das ist der lebendige Gott. Er sagt, schmeiß die Netze nochmal raus. Am heißen Tag. Und Petrus ist ein erfahrener Fischer. Der weiß, es bringt nichts. Es bringt nichts. Das ist die weltliche Realität. Niemals wirst du auch nur ein Fischlein fangen. Aber hier ist der lebendige Gott und hier bricht eine andere Wirklichkeit rein. Und er wirft das Netz raus, weil er sagt, auf dein Wort werfe ich die Netze raus. Und dann wissen wir, was passiert. Der größte Fang, der jemals von ihm gemacht wurde. Die Wirklichkeit Gottes und die bricht dann in sein Leben ein. Oder ein anderes Mal, da kriegt das nicht so hin halt, nicht? Matthäus 14, als er auf dem See wandelt, wie Jesus entgegenkommt. Und dann sagt er, sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus gibt den Befehl und er geht raus. Und dann erlebt er die Wirklichkeit des lebendigen Gottes, dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Und dann macht er den Fehler, anders als damals beim Fischzug. Dann fängt er an, als er gehen kann auf den See, auf einmal zu gucken, nicht mehr auf Jesus, nicht mehr auf die Wirklichkeit des lebendigen Gottes, sondern er fängt an zu schauen auf die weltliche Realität. Wind und Wasser. Und da geht er unter. Das ist ein fantastisches Bild, was es heißt, christliche Existenz. Wir sind ja genauso. Wir rechnen immer wieder so mit den weltlichen Realitäten und trauen genau Gott das zu, was wir so berechnet haben und so ein bisschen mehr vielleicht. Und schnallen nicht, dass wir es zu tun haben mit dem Gott, der mit einem Wort Himmel und Erde gemacht hat, dem alles möglich ist. Und das Interessante ist, wir haben das alle schon in unserem Leben erfahren und erlebt. Wie dieser Petrus, der hatte den österlichen Dillin, der hat diesen Fischzug schon hinter sich gehabt. Und trotzdem geht er dann unter, als er beim Seewandel dann Jesus entgegengeht. Wir haben das alle schon erlebt, wie wir es eben in dem Neanderlied gesungen haben. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Könnt ihr darauf wetten, wenn wir jetzt das Mikrofon nehmen und würden sagen, jetzt helft mal wunderbares Handeln Gottes in eurem Leben, wo das passiert ist, wo eine weltliche Realität gegen euch gestanden hat. Eine Krankheitsdiagnose, eine Beziehungskrise, eine drohende Arbeitslosigkeit und auf einmal nach Gebet die Wirklichkeit Gottes eine ganz andere Realität wieder geschaffen hat. Da könntet ihr alle Geschichten erzählen. Aber wisst ihr, obwohl wir es erlebt haben, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet, sind wir trotzdem immer noch so furchtsam und gucken immer wieder nur auf die weltlichen Realitäten. Und deshalb ist unsere Nachfolge häufig so mickrig und so klein. Und Gott möchte dir heute nochmal die Augen öffnen. Die Augen öffnen für die geistliche Realität, die da ist. Gerade die Christen in der Verfolgung lehren uns das auch immer wieder. Ein Martin Luther, der war ja auch in der Verfolgung, der kommt nach Worms auf den Reichstag, es geht ums Evangelium, er soll abschwören und er weiß, wenn ich hier nicht abschwöre, dann bringen die mich um, wie Jan Hus 100 Jahre zuvor. Deren Wort kannst du nicht glauben. Ich bin hier fertig. Wenn ich hier sage, Amen, das stimmt, was in der Bibel steht und ich widerrufe nicht, war's das, tot, Ende aus. Aber er lässt sich bestimmen von der Wirklichkeit Gottes. Er sagt, ich kann nicht widerrufen, wenn ich nicht im Wort überführt bin. Und dann darf er erleben, wie auf einmal eine weltliche Realität sich dreht. Die starke katholische Kirche. Und hinterher muss er sich aufregen, dass er die Bewegung, die daraus entstanden ist, der Protestantismus nach seinem Namen genannt ist halt. Das Luthertum. Dietrich Bonhoeffer. Das ist so eine Geschichte, die ist nicht mit dem Happy End geendet. Da war auch die weltliche Realität des Nationalsozialismus, dem er sich nicht hingegeben hat. Aber als er im April 1945 hingerichtet wird im KZ, da steht er vor dem Leiter des Konzentrationslagers und der sagt zu ihm, es ist jetzt alles aus. Und das sagt dieser Leiter des Konzentrationslagers nicht nur im Blick auf Bonhoeffers Ende, der zum Galgen geht, ist splitterfasernackt, sondern auch auf sein eigenes Leben, weil die Russen stehen kurz vor dem KZ. Einige Tage später haben sie es befreit und er weiß, für ihn ist auch alles aus. Er wird auch hingerichtet werden. Und das ist dieses Wort, das er sagt, jetzt noch in Amt und Würden, als KZ-Chef, als KZ-Lagerkommandant, es ist alles aus. Und Bonhoeffer sagt, nein. Und geht an Galgen. Nein. Ja, nach weltlicher Realität war alles aus. Der ist hingerichtet worden, ist wenige Minuten später tot gewesen. Aber nur hier, Bonhoeffer ist jetzt in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem. Der erlebt jetzt, was Herrlichkeit des lebendigen Gottes ist. Das ist Happy End. Und das ist das auch, was viele Brüder und Schwestern weltweit erleben, die verfolgt werden. wofür wir als HMK da sind. Die weltliche Realitäten erleben, die furchtbar sind. Wir werden das hören in diesen Tagen hier aus Nigeria, aus anderen Gebieten. Was da Verfolgung heißt, was es da bedeutet, zu Jesus zu gehören, getötet zu werden, inhaftiert zu werden, von der Boko Haram entführt zu werden. Ein Wahnsinn. Und trotzdem folgen die weiter nach, weil sie um die Wirklichkeit Gottes wissen, die größer ist und stärker als diese weltliche Realität. Und dafür möchte ich dir heute nochmal die Augen öffnen für deine Situation. Nicht wissend, was jetzt deine weltliche Realität momentan ist, die dir so eine Angst macht, die dich so gefangen nimmt, die dein Denken seit Wochen und Monaten beherrscht und wo du nur noch dieses eine Thema hast und durchrechnest und kalkulierst und wie kann es denn werden, wie wird es denn sein? Nimm wahr, die Wirklichkeit Gottes ist viel größer. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ich möchte sagen, Herr, öffne du ihnen die Augen, gerade die heute Abend unter uns sind, die zugeschaltet sind, die in so einem weltlichen Realitätswahn drin sind und nur noch das sehen. Nochmal, wir sind auch keine Enthusiasten, die sagen, wir nehmen das nicht wahr, was weltlich ist. Das hat schon seine Berechtigung. Aber wenn du dich nur noch da drin gefangen nehmen lässt halt und nicht mehr mit der Wirklichkeit Gottes, dann ist es das Allerschlimmste, was passieren kann. Und deshalb mach die Augen auf. Schau darauf, was bei Gott möglich ist. Und vertrau ihm. Und dann darfst du furchtlos leben, egal was da kommt. Da sieh genau hin. Herr, öffne du ihnen die Augen, damit sie wahrnehmen, was deine Wirklichkeit ist und dass sie nicht nur in der weltlichen Realität bleiben. Und ein fünftes und letztes, wo Gott uns noch einmal die Augen öffnet, das ist die Behandlung der Feinde der Gotteskinder. Das ist ganz interessant. Jetzt wird dem einen die Augen geöffnet und den anderen macht er die Augen zu. Die kommen, die werden mit Blindheit geschlagen und er führt sie wie kleine Kinder so im Kindergarten, so wenn so eine Kindergartenleiterin so kleine Kinder da irgendwie führt, nicht, die müssen sich auch an die Hand nehmen. Nicht? Und dann führt er sie bis nach Samaria in die Hauptstadt Israels. Jetzt stehen sie vor dem Aramäer, vor dem König Israels. Den wollten sie eigentlich fangen. Aber jetzt hat Gott alles gewendet. Jetzt hat der sie gefangen. Und er kann sie einfach umbringen. Das sagt er hier auch. Und als der König von Israel sah, sprach er zu Elisa, mein Vater, soll ich sie töten? Ja, das waren die, die gegen das Volk Gottes gewesen sind. Die wollten die packen. Das waren Berufssöldner hier, aramäische Spitzenkrieger, die nur eins im Sinn hatten, den König umzubringen, zu plündern, zu vergewaltigen, halt Feinde des Volkes Israel. Soll ich sie töten? Dann sagt Elisa, nein, du sollst sie nicht töten. Setz ihnen Brot und Wasser vor. Und da lernen wir wieder was, nämlich wie wir mit den Feinden von uns umzugehen haben. So die weltliche Reaktion, die ist sofort Rache, zurückschlagen, den will ich's heimzahlen. Aber Gott hat uns etwas anderes gelehrt. In Lukas 9 heißt es einmal, und das sind auch Top-Leute, nicht? Johannes und Jakobus. Da sind sie in Samarien unterwegs und dann schickt Jesus Boten voran und sie wollen Herberge dort haben, aber das Dorf verweigert das. Dann kommen die Boten zurück und sagen, die wollen uns nicht aufnehmen. Und dann kommen Johannes und Jakobus und sagen, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Hey, so ticken wir nicht. Wir sind Kinder Gottes. Wir leben das, was unser Heiland Jesus Christus auch gelebt hat. Wir lieben unsere Feinde. Ja, die gibt es. Menschen, die vom Teufel verführt sind und die uns angreifen. Aber da haben wir Verpflichtung, sie zu lieben. So heißt es in der Bergpredigt, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das ist das, was wir zu tun haben. Und da möchte ich dir auch nochmal den Blick schärfen für deine Situation, wo du vielleicht auch momentan als Kind Gottes irgendeiner Feindschaft ausgesetzt bist, in deiner Familie, in deinem Betrieb, in deiner Nachbarschaft, im Heimatverein ganz gleich, wo du bist. Vielleicht gibt es da irgendjemanden, der dich um deiner Christusnachfolge angreift, der das Leben zur Hölle macht. Und du eigentlich auch nur guckst, wo kann ich denn seine Hinterhalte mit neuen Hinterhalten so ein bisschen zurückzahlen. Jesus Christus sagt dir, liebe deine Feinde. Wir sollen sie segnen. Römerbrief heißt einmal, dass wir dann glühende Kohlen auf ihr Haupt legen halt, nicht? Das macht zuhauf. Segne deine Feinde. Sei da, bete für sie. Wir sind nicht in diese Welt gesandt, das durch unser Schwert gebracht wird, sondern wir sollen den Segen Jesu Christi austeilen, nicht nur an die unsrigen, sondern gerade auch an diejenigen, die uns feindschaftlich entgegenstehen. Ich habe hier eine CD hingelegt, liegt draußen auch am Büchertisch hier. Jetzt mache ich mal Werbung für die HMK, die könnt ihr euch umsonst mitnehmen. Da ist ein fantastisches Zeugnis drauf von Habila Adamu. Habila ist ein Christ in Nigeria und in sein Dorf ist die Boko Haram gekommen. Und die haben alle Christen aufgefordert, alle Väter in einem Haus, wo Christen waren, die sollten alle konvertieren. Und wer nicht, soll erschossen werden. Und die Boko Haram, die macht keine Sprüche, sondern was die sagen, tun die. Und jeder, der nicht konvertiert war zum Islam, ist erschossen worden. Und Habila ist nicht konvertiert zum Islam. Er hat Jesus die Treue bewahrt. Und dann haben sie ihm in den Kopf geschossen und dachten, er sei tot. Auch das Gesicht total entstellt, aber er hat diesen Mordanschlag überlebt. Ein entstelltes Gesicht mit all den Schmerzen, all dem Furchtbaren, was er erleben muss, wenn man das hört, das geht einem so zu Herzen, das ist ein Wahnsinn. Aber dieser Mann ist nicht von Hass erfüllt, sondern von Liebe. Und er wirbt dafür, für diese Menschen zu beten. Und er betet für die, die ihn angegriffen haben. Sein Sohn, der war so sauer und so verbittert darüber, so voller Hass, dass er Soldat werden wollte, halt, um eben auch Rache zu nehmen für die Menschen, die seinem Dorf und vor allen Dingen seinem Vater das angetan haben. Über die Liebe Jesu Christi ist auch er erreicht worden, über das Zeugnis seines Vaters. Und heute will er Arzt werden und auch zur Versöhnung dazu beitragen. Und das ist schwer. Wenn man sowas macht, dass man anfängt, seine Feinde zu lieben, das können wir als Weltmenschen nicht. Aber als Kinder Gottes, da können wir das, wenn der Geist Gottes in uns ist. Aber da müssen wir immer wieder gucken. Sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Wirklich Christus Nachfolge zu leben? Wirklich Feinde zu lieben? Nicht nur unsere Nächsten zu lieben? Und dazu möchte ich euch nochmal den Blick schärfen, dass ihr nochmal genau hinguckt. Ihr, die ja nicht solche Dinge auszustehen habt, wie eben diese Habile, aber vielleicht ein bisschen abgestuft mit Feinden zu tun habt. Seid ihr bereit, für sie zu beten, sie zu segnen und den Weg Jesu Christi zu gehen und eure Feinde zu behandeln, wie hier die Streifschar zu behandeln ist? Und wisst ihr, am Ende tut ihr euch den größten Gefallen damit. Wie hier in dieser Geschichte, das ist das Wunderbare, dass es dann heißt, dass sie dann weggezogen sind, zurück zu ihrem Herrn, aber forthin nicht mehr nach Israel kamen. Also wenn wir diese Welt auch verändern wollen, wenn wir nicht nur Jesu Christi nachfolgen, sondern auch in dieser Welt was verändern wollen, dann müssen wir das tun, was Jesus uns sagt, nämlich unsere Feinde lieben. Und dazu möchte ich uns nochmal aufrufen, dass wir wirklich auch die, die gegen uns stehen, die uns verfolgen, die uns Böses wollen, dass wir für sie beten, dass wir sie segnen und dass wir ihnen auch Zeugen Jesu Christi sind. Herr, öffne uns die Augen. 5 Punkte aus dieser Geschichte, aus 2. Könige 6. Und es kann sein, dass ihr nicht bei jedem Punkt angesprochen worden seid. Aber ich bin mir sehr sicher, dass an dem einen oder anderen Punkt der Herr euch klar gezeigt hat, hey, hier muss ich nochmal genau hingucken. Hier darf ich mein Leben nochmal mit anderen Augen sehen, nämlich nicht mit der weltlichen Brille, sondern mit den Augen des lebendigen Gottes. Und wenn ihr da einen Punkt gesehen habt, dann geht dem nach und sagt nicht nur, wir waren eine nette Predigt oder eben nicht so eine tolle Predigt, sondern seid nicht nur Hörer des Wortes Gottes, sondern auch Täter. Herr, öffne uns die Augen. Die Augen gegenüber den Angriffen, gegenüber dem Volk Gottes. Die Augen für die gefährlichen Orte für Gotteskinder, die Augen für die Allwissenheit Gottes, die Augen für die weltliche Realität gegenüber der Wirklichkeit Gottes und die Augen gegenüber der Behandlung der Feinde der Gotteskinder. Möge unser Herr und Heiland dieses Wort an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen und dir die Augen öffnen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, danke, dass du uns, die wir hier sind und wiedergeboren sind und an den Geräten sitzen, die Augen geöffnet hast durch deinen Heiligen Geist, dass wir dich erkennen durften, Herr. Das ist das größte Geschenk und Privileg, was passiert ist, Herr. Lob, Preis und Ehre dir. Danke, dass wir erkennen dürfen, dass du der Herr bist und dass wir dir nachfolgen dürfen. Herr, wir wollen dir aber unsere Schuld bringen, wo wir immer wieder schläfrig werden. Wir sind wie die Jünger in Gethsemane, wo wir nicht wachen, sondern wir einschlafen. Und danke, dass du uns immer wieder wächst, Herr, und dass du uns die Augen öffnest, Herr. Und danke auch für das, was du uns heute Abend gesagt hast, durch diese wunderbaren Verse aus dem 2. Königebuch. Und ich möchte dich bitten für mich und für die Geschwister, die hier sind und zugeschaltet sind, dass wir das, was wir verstanden haben, umsetzen, dass wir dem nachgehen und dass wir uns von dir nicht nur die Augen öffnen lassen, sondern dass wir nicht nur Hörer deines Wortes, sondern eben auch Täter sind. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die momentan von den weltlichen Realitäten gefangen genommen worden sind, die Angst haben vor dem, was kommt, sei es etwas Gesundheitliches, etwas Finanzielles, etwas Beziehungstechnisches, irgendwas vom Arbeitsplatz her, möchte ich für Sie bitten, Herr, dass du einbrichst in ihre weltliche Realität und dass ihr Leben wie deine Wirklichkeit Dinge einfach verändern kann und dass sie das Zutrauen dazu haben, Herr. Schenke es uns immer wieder, dass wir sind wie Petrus, der nicht guckt auf die Wellen und auf den Wind, sondern der sich allein an dir orientiert. Schenk, dass wir uns da nicht verführen lassen, sondern dass wir wirklich ausgerichtet bleiben auf dich hin. Ich möchte Dank sagen für die Langensteinbacher Höhe, möchte Dank sagen für die Gemeinde hier, Dank sagen für alles, was sie tun in Treue gegenüber dir. Danke für all das, was Geschwister hier auch durch Glaubensstärkung bekommen haben. Ich möchte dich bitten für diese Arbeit, dass du sie weiter segnest. Ich möchte auch bitten für die Arbeit der HMK, dass du uns immer wieder gebrauchen wollest, Herr, dass du uns zeigst, wo es dran ist, einfach auch den Finger in die Wunde zu legen, aber auch wo Menschen sind, die unsere Hilfe brauchen. Nimm du uns einfach da immer wieder auch in deinen Dienst und führe und leite du uns. Herr, und im stillen Gebet wollen wir vor dich kommen. Wir wollen dir all das sagen, was wir auf dem Herzen tragen, und wir sind froh darüber, dass du jedes Gebet hörst. Danke, Herr, dass du hörst. Danke, dass du hilfst. Und gemeinsam wollen wir das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.